Herzlich willkommen beim GenAI-Special des Adesso IT Tacheles Podcasts. Hier dreht sich alles um generative KI und die Möglichkeiten, die diese Technologien Unternehmen bietet. Heute sprechen Nils Echtermeier von Microsoft, Markus Lünsmann von der Adesso und ich über die Frage, wie Microsoft die Demokratisierung im deutschen Markt prägt. Damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt, stellen wir uns kurz vor. Mein Name ist Benedikt Bonnmann und ich verantworte bei Adesso das Data- und AI-Geschäft. Nils, wer bist du und welche Aufgabe hast du bei Microsoft?
Ja, hallo in die Runde. Mein Name ist Nils Echtermeier. Ich bin bei Microsoft verantwortlich für das Data- und AI-Geschäft im Mittelstand. Ich bin hier in einem Team, das neben dem Data- und AI-Geschäft, SAP-Transformation, aber auch den Angang, die Machbarkeit von Cloud-Transformationen vorantreibt.
Oh, das klingt nach einer spannenden Rolle. Markus, was machst du denn bei uns?
Ja, vielen Dank, Benedikt. Ich mache bei der Adesso oder verantworte dort das Plattformgeschäft, insbesondere für die großen Hyperscaler, das Thema Digital Experience, Data, AI und Cloud. Und insofern bin da quasi genau mittendrin im Epizentrum.
Ja, wunderbar. Ja, Nils, was sind denn im Moment eure wichtigsten Aktivitäten im GenAI-Umfeld?
Die größte Herausforderung, die wir eigentlich gerade sehen, ist, wie schaffen wir es, ganz Deutschland AI-fähig zu machen und zu befähigen, AI zu nutzen. Mhm. Befähigen heißt hier, sind drei Ebenen. Die erste Ebene ist vor allem erstmal, wie kriege ich ein Verständnis hin, was AI ist, wie ich es benutze. Ich habe früher in Sucheingaben einfach ein Wort reingegeben, in eine Suchmaschine. Heutzutage, wenn ich einen Co-Piloten nutze, ist es ja auch wichtig, dass ich dem Co-Piloten sage, lieber Co-Pilot, du bist ein Uni-Professor und du erklärst mir jetzt die Mathematik. Ja. Sprich die Grundlagen. Und jetzt, wir haben es zu der letzten Presse verfolgt, wir haben uns dazu bereit erklärt und stehen fest dahinter, dass wir bis Ende 2025, also jetzt noch ein, dreiviertel Jahre, 1,2 Millionen Leute in Deutschland auf AI ausbilden wollen. 1,2 Millionen Leute, das sind, wenn man jetzt mal rechnet, das sind so knapp 2000 Leute am Tag, inklusive Samstag, Sonntag. Ja. Und bei dem Thema muss man ja quasi auch am Wochenende sich einarbeiten. Das heißt, wir arbeiten dazu aber auch mit Partnern, Professoren, Exzellenz, Initiativen auch wie mit euch, gucken aber auch hierbei, wie schaffen wir es beispielsweise mit der Bundesvereinigung für die deutschen Arbeitgeberverbände, erste Zertifikate im Gen-AI-Bereich aufzusetzen.
Hat das dann den Fokus auf die erwerbstätige Bevölkerung oder gucken
sowohl
wir da auch in die Schulen?
Sowohl das auch. Also es geht, wie können wir Schulen gewinnen, wie können wir Universitäten gewinnen, wie können wir aber auch eben mit Berufstätigen zusammenarbeiten, da das Zertifikat. Wir arbeiten aber auch beispielsweise in der Ready School for Digital Integration. Also wie können wir Personen, die aus Fluchtgründen zu uns gekommen sind, in den digitalen Arbeitsmarkt reinbringen und da auch gerade Mehrsprachlichkeit, super spannend im Gen-AI, also noch ein Löcher, also Befähigung erstmal Wissen, Befähigung Zugriff zu kriegen für den normalen Nutzer, das sind wir quasi im klassischen SaaS-Bereich unserer Produkte, die Co-Piloten, Befähigung aber auch für alle, die entwickeln, quasi in Applikationen selbst diverseste Modelle, Fähigkeiten nutzen zu können, um die eigene Wirtschaftsleistung oder auch Kosten zu reduzieren. Das ist beides.
Ja, spannend. Das ist auf jeden Fall viel. Ja, Markus, du bist im Epizentrum bei uns zu dem Thema unterwegs. Ja, was für wichtig denn da?
Ja, im Prinzip genau schon das, was Nils eigentlich gesagt hat. Also für uns ist natürlich das Thema auch total essentiell. Wir als Dienstleister haben natürlich genau die gleiche Herausforderung. Das heißt, wir brauchen sehr gutes Fachpersonal, was dann auch diese Flächendurchdringung im Markt schafft für die AI-Themen. Und davon leben wir natürlich. Und das heißt für uns natürlich ausbilden, das heißt auch für uns rekrutieren in dem Kontext, glücklicherweise. Muss man sagen, sind wir da deutschlandweit führend und schaffen es auch, diese Experten an Bord zu bringen. Was wir aber sehr wohl auch sehen, ist, dass unsere Kunden damit natürlich Riesenprobleme haben. Das heißt, die stehen in der Regel vor der Herausforderung, hier entsprechendes Fachpersonal in diese Center of Excellence für AI reinzubringen und können in der Regel gar nicht rekrutieren, was für uns wieder als Dienstleister spricht. Wir können dann an der Stelle unterstützen und genau diese Szenarien aufsetzen.
Ja. Normalerweise machen wir hier ganz wenig Marketing an der Stelle für eines meiner Herzensprojekte, würde ich mal eine Ausnahme machen. Wir machen ja auch sowas Ähnliches mit der Hacker School, ne, wo wir ja auch Schüler enablen wollen, quasi solche, ich sag mal, Programmierkenntnisse und KI-Kenntnisse dann schon wirklich aufzunehmen. Ein ganz, ganz tolles Projekt, wie ich finde, und ja auch eine tolle Organisation. mit der Hacker School.
Absolut, ja, mit denen arbeiten wir sehr gerne zusammen und viele Grüße hier an Julia Freudenberg, mit der wir das auch immer gerne zusammen machen. Und das ist für uns natürlich ein total nachhaltiges Geschäft, weil wir gehen ja davon aus, dass wir und auch das Thema AI in etlichen Jahren immer noch am Markt ist und uns nicht so schnell verlassen wird.
Ja, prima. Ja, so lange haben wir, glaube ich, noch nie für die Einstellungsfrage gebraucht, aber es war, glaube ich, echt schön. Ja. Von daher, Nils, hattest du denn schon wirklich einen persönlichen Gen-AI-Moment, wo du gesagt hast, das verändert jetzt meine Arbeit oder gar mein Leben?
Ja, ich würde es gerne mal so in zwei Bereiche teilen. Mein Leben, natürlich im Sinne von auch aus der Arbeitswelt kommen, tagtäglich. Das ist einfach toll, was für Möglichkeiten probiert werden, durchdacht werden, Cases. Aber ich würde gerne so ein Jahr zurückgehen, was mein erster großer Moment war. Ein guter Freund von mir, Steuerberater Christian, wir sitzen abends in einer Bar und Christian erzählt auf einmal so, das war so Februar, März, kennt ihr eigentlich ChatGPT? Und Christian ist also Experte durch und durch im Steuerbereich, sportlich top und so, aber ist jetzt nicht der größte Technologieexperte. Und in dem Moment war für mich so klar, das ist eine Lösung und das ganze, der ganze Kosmos, der die Breite so schnell durchdringt wie nichts anderes. Ich meine, es gibt die Zahlen, die kennt, glaube ich, jeder, zu sagen, dass ChatGPT es geschafft hat, in 2,5 Monaten 100 Millionen Nutzer zu kriegen.
Ja.
2,5 Monate 100 Millionen Nutzer. Und da ist Christian einer davon gewesen, so in dem Kontext. Persönlich selbst dann beruflich, jetzt, was wir zuletzt angekündigt haben, dass wir 3,2 Milliarden Euro in Rechenzentren investieren, hier in Frankfurter Raum, genauso aber in Nordrhein-Westfalen. Das ist eine Bestätigung, dass das ein Investment in die Zukunft klar für Deutschland, für den Standort, aber auch der Relevanz dieser Technologie.
Ja.
Das ist da, das wird sich massiv beschleunigen, der Nutzen. Und wir sind noch ganz am Anfang.
Klingt nach dem Next Best Thing, was man jetzt gerade so im Markt hört und was uns ja viele Jahre begleiten wird. Was bringt dich denn dazu, dass das so nachhaltig sein wird und keine Eintagsfliege?
Das ist ein Blick jetzt und die Frage kann man auch mal sehen. Und so, warum ist die ganze Gesellschaft gerade davon durchdrungen? Wir gucken mal dann, was das Statistische Bundesamt letztes Jahr hat gesagt oder gefragt, die Wirtschaft, was sind so die größten Angstfaktoren oder Herausforderungen, so rum würde ich es eher sagen. Natürlich Nummer eins sind Rohstoffpreise, ist glaube bekannt, wie die aktuell getrieben werden. Das zweite aber, und das kam dann direkt danach, ist der Fachkräftemangel. Und das mit 58%, auf Nummer vier stand dann auch mit 53% das Thema Lohnkosten, Arbeitskosten. Und genau da sind wir jetzt im Moment, wo wir mit beides adressieren können, dadurch, dass wir Personen befähigen, mehr erreichen zu können. Ich brauche nicht mehr unbedingt die tiefsten IT-Grundlagen zu verstehen, um trotzdem IT zu steuern auch.
Ja.
Klar, das ist eine Zusammenfassung, was in Gen-AI drinsteht, das ist möglich. Aber ich kann ja wirklich jetzt sagen, bitte erstell mir Programme, ohne das Programm, den Code dahinter zu verstehen, kann auf einmal arbeiten und da kommt noch viel, viel mehr. Das
ist richtig. Ist aber auch, glaube ich, einer der Punkte, die immer wieder die Sorge und die Angst bei den Leuten auslöst. Ne? Wenn man dann eben Dinge entstehen sieht, die man selber nicht mehr versteht und noch nicht beherrschen kann. Ist das denn ein Thema bei euch auch, dass ihr euch mit diesen Ängsten beschäftigt?
Total. Also, ich glaube, das Wichtige, eben gerade genannt, Eingangsbereich, wie befähige ich? Befähigen heißt zu wissen, was ist möglich.
Ja.
Was kann aber auch schief gehen an der Sache? Ja. Und da dann auch bewusst zu sagen, so wie wir es vielleicht auch im Low-Code-Bereich schon gesehen haben, Schatten-IT und was passiert, sagen, okay, auf die Art und Weise, und da kommt ihr gerade mit euren KI-Excellence-Teams, die ihr habt, auch mit rein, kann ich auch verhindern, dass Wildwuchs entsteht. So kann ich, wie unsere Tools bieten es auch, analysieren, was tut eigentlich gerade mein Produkt, meine Applikation, die ich gebaut habe. Und darüber gilt es zu sprechen. Darüber gilt es aber auch Wege zu geben, dahin zu führen durch Tools, durch Workshops, durch Know-hows. Sehr wichtiges Thema.
Also eigentlich schon das Next Level auch Komplexität. Ja, also ich meine, in Deutschland, wo wir in einigen Unternehmen immer noch sehen, dass es halt keine Cloud-Durchdringung zum Beispiel gibt oder halt eine harte Regulatorik, die ein Thema noch abgrenzt, was schon vor über 10 Jahren entstanden ist, wird es natürlich jetzt nochmal doppelt spannend. Also auch spannend für die deutsche Wirtschaft, inwiefern wir das nachhaltig auch durchhalten. Weil man muss ja auch klar sagen, ne, Respekt vor euch als amerikanischem Anbieter, aber für Deutsche, insbesondere Mittelständler, ist das schon ein Thema. Ne?
Ja, total.
Und da anknüpft, Markus, Cloud, und das haben wir in ganz vielen Gesprächen, ist bei einem Großteil angekommen, aber noch längst nicht bei allen. Und Cloud, genauso wie KI, ist eine Reise. Es ist kein Produkt, was ich jetzt kaufe, jetzt mache ich es an, auf einmal funktioniert es. Ja, ja. Das tut es, natürlich funktioniert es. Aber das Verständnis dahinter, was ich erwerbe, das ist was, was ich über eine Zeit, in der ich mich mit Cloud beschäftige, mit KI beschäftige, aufbaue. Mhm. Und wenn ich damit heute nicht anfange, habe ich morgen Wettbewerbsnachteile noch im Nöcher.
Ja, aber das sehen wir auch aktuell schon bei unseren Kunden massiv.
Und wenn wir jetzt noch mal so eine Flughöhe höher gehen und auf das Microsoft-Thema schauen, wie sieht denn eure Strategie zum Thema AI aus? Also was stellt ihr zur Verfügung? Wo ist euer Fokus? Und ja.
Beim Thema Strategie für AI würde ich gerne zwei Bereiche beleuchten. Das erste, oder sogar müssen wir über drei sprechen. Das erste und das Grundlegendste ist erstmal Security. Security ist bei uns nativ integriert im System drin. Das gleiche gilt aber auch Security Responsible AI, also alles, was unter dem Bereich fällt. Kommen wir vielleicht später noch drauf. Das zweite, was dazu gehört, ist das Thema Datenstrategie. Das wird immer so schön vernachlässigt, obwohl es eigentlich viel essentieller ist, als jetzt den nächsten Chatbot für den Urlaubsantrag zu bauen. Es geht wirklich darum zu sagen, okay, wo liegen meine Daten? Was mache ich mit den Daten? Welche Person macht was mit den Daten? Wie kann ich aus den Daten, die im Unternehmen sind, Mehrwert generieren? Und da beispielsweise durch das Produkt Microsoft Fabric, um eins zu nennen, gibt auch ganz andere, wie einen ganz normalen Data Lake, bin ich in der Lage, mir eine Datenplattform aufzubauen, die zwei wichtige Faktoren hat. Die muss offen sein für jegliche Datentypen, ob ich jetzt IoT-Daten reinbringe oder strukturierte Daten aus Finanzsystemen. Und die muss offen sein, dass ich damit frei arbeiten kann. Weil, sind wir mal ehrlich, GenAI ist toll, aber es gibt ganz viele andere KI, ML-Lösungen, Anwendungen da draußen. Und ohne diese Plattform komme ich nicht weiter.
Absolut. Ich bin ja froh, dass ihr das auch sagt von der Herstellerseite, weil das ist ja oft etwas, was wir unseren Kunden auch erzählen müssen. Weil natürlich der schicke GenAI-Showcase, der ist schnell gebaut, ne, mit im Idealfall öffentlich verfügbaren Daten. Und dann kommen wir immer und sagen, oh, aber ihr müsst auch noch eure eigene Datenstrategie in den Griff bekommen und Datenqualität und Verfügbarkeit herstellen. Ja, find ich schön, dass du das so positionierst. Aber ich wollte ja noch die dritte Säule nicht.
Ja, und die dritte Säule ist alles, was sich um AI bewegt. Und da merkt man auch so ein Stück weit die Demokratisierung von AI auf zwei Ebenen. A, ich stelle jedem Nutzer, jeder Nutzerin auf ihre Art und Weise das richtige Modell zur Verfügung. Also ich habe den ganz Standard Office-Nutzer, Microsoft Office-Nutzer, der kriegt den Co-Piloten, mit dem er tagtägliche Tasks automatisieren mit KI unterstützt machen kann.
Genau, vielleicht einmal zur Erklärung, ne? Wenn wir heute von Copilot sprechen, dann sprechen wir vom Microsoft-Produkt, ne? Das nativ integriert ist in eure Produkte wie Outlook, Teams und ähnliches, der dann im Background, wenn ich das richtig weiß, auf die OpenAI-Services unter anderem zugreift und so die KI quasi für meine eigenen, ich sag mal, Office-Mittel schon heute nutzbar macht, richtig?
Genau, die OpenAI-Services von der Technologie, die in unseren Rechenzentren, unserem gesamten Service läuft. Voll integriert. Das andere, und da bewegen wir uns quasi Modell as a Service, as a Plattform, dass ich Entwicklern, Unternehmen die Möglichkeit gebe, dort eigene Applikationen zu bauen. Ob ich jetzt im Service-Bereich, wo ihr Marketing, Sales, Kundenbots unterstützt, Salesbots, Vertragsauswertung. Sprich, wo schaffe ich entweder vorhandene Applikationen als Applikationsanbieter zu erweitern oder selbst individuelle Prozesse zu bauen, bei denen eben dieser Standard aus Office nicht reicht. Ja. Dazwischen bewegen wir uns.
Ja, dass das eine stabile Strategie ist, ich glaube, da sieht man ja auch an den Erfolgen. Ne? Ihr seid da ja schon auch im Markt, gerade mit der OpenAI-Kooperation, ja, sehr, sehr wahrgenommen und auch sehr erfolgreich. Markus, wie siehst du das denn? Kommt das denn heute schon bei unseren Kunden an? Also wird es in den Unternehmen schon zur Anwendung gebracht? Wenn ja, was?
Ja, natürlich. Also einfach schon alleine deswegen, weil natürlich die Cloud auch so nah schon beim Kunden ist und bei vielen Enterprise-Kunden einfach tagtägliches Brot- und Buttergeschäft ist. ist auch das Thema KI natürlich total nah und auch die Angst, muss man vielleicht sagen, auch was zu verpassen in dem Kontext. Ja, das heißt also Wettbewerbsvorteile nicht ausspielen zu können, bestenfalls nur oder halt tatsächlich von den Marktbegleitern überholt zu werden. Und das sehen wir natürlich heute schon. Und das Spannende finde ich daran, ich meine, Nils, du bist ja für das Mittelstandsgeschäft auch verantwortlich. Das ist kein Enterprise-Kundenthema, ne? Sondern wir sehen das ja heute schon bei ganz vielen unserer mittelständischen Kunden. Die Adaption von AI-Technologien in ihre tagtäglichen Prozesse und die halt ein Stückchen weiter sind, die integrieren es auch in ihre Kernwertschöpfung, bauen auch neue Geschäftsmodelle darauf auf. Und das ist natürlich ein riesen Marktvorteil gegenüber den Marktbegleitern, die sich gerade noch, die noch sondieren, drüber nachdenken. Und du hast es ja gerade schön gesagt, es spült natürlich auch eine ganze Menge Probleme nach oben. Ne? Also wenn ich mal Copilot angeschaltet habe in meinem Tenant, dann kann ich auch relativ schnell sehen, ob ich eine gute Datenstrategie gehabt habe oder nicht. Ne? Und das sind natürlich Dinge, die wir dann auch schnell beseitigen wollen, damit ich in der Lage bin, diese Vorteile auch gegenüber meinen Marktbegleitern auszuschöpfen.
Was sind denn die Hauptcases, AI-Cases, die ihr quasi gerade so erlebt in diesen Wertschöpfungsketten?
Also man muss fairerweise sagen, in der Kernwertschöpfung ist es noch ganz verhalten benutzt. Wir haben aktuell ganz viele wiederholbare Use Cases in den Bereichen der Support-Prozesse. Also Klassiker sind so Ask Legal zum Beispiel, durchsuchen wir mal alle meine Vertragsdaten, bewerten wir mal meine Risiken und so weiter. Und ist da natürlich ein riesiger Vorsprung, den ich auch habe gegenüber früher, gerade im Kontext Fachkräftemangel. Wenn mein Jurist nicht plötzlich ganz viel in Dokumenten nachblättern muss. Was aber jetzt das viel Spannendere eigentlich für uns ist und was wir jetzt halt auch sehen, ist dann Dinge in der Kernwertschöpfung. Und da nehme ich mal ein Beispiel raus im Bereich Marketing, Sales und Service. Das ist etwas, was viele Kunden gerade umtreibt, gerade in marktwirtschaftlich schwierigen Zeiten. Geht es darum, halt jedes Stückchen Umsatz zu sichern und da halt auch neue Marketinginstrumente zu nutzen. Und da bauen wir das natürlich mittlerweile halt schon in eure Produkte ja wiederum ein. Ja, also in D365 Marketing, Sales und Service ist das für uns ein Anwendungsfall, der bei uns mittlerweile nativ zum Rollout gehört.
Ja. D365, da meinst du die Dynamics Suite, ne, von Microsoft, den CRM-Kanal quasi.
Genau, also alles, was da CRM schon als Plattformtechnologie zur Verfügung steht.
Ja. Jetzt haben wir ja schon viel gehört, auch über die Strategie und die Themen. Wenn man jetzt mal da drauf schaut, es gibt ja auch noch durchaus ein paar andere Anbieter. Aber wo ist denn der zentrale Unterschied zu euren Marktbegleitern als Microsoft und worauf legt ihr denn besonderen Wert? Security habe ich schon gehört.
Ja, und ich würde es wirklich an diesen drei Bereichen machen. Ja. Lass mal uns einmal Security, Sicherheit als erstes nehmen. Sicherheit, das zweite ist Integration und das dritte ist Offenheit.
Okay.
Sicherheit, Integration, Offenheit. Sicherheit in dem Kontext mal erweitert um das Thema ganz vorneweg Responsible AI. Mhm. Wir haben selbst als erster Hyperscaler vor mehreren Jahren uns einem Responsible AI-Konzept verschrieben. Mhm. Damals hatten wir einen ersten Bot gestartet, TAI, ich weiß nicht, wer den kennt, das waren
keine... Ach doch, genau, das war keine Glanzgeschichte, sondern das der hinterher so beschimpfte, oder?
Genau, das war, da stand ein schöner Text drunter, the more you talk, the smarter Tay gets. Mhm. Ja, und wenn man dann in eine Richtung mit Massenanfragen gesprochen hat, kam dann vielleicht nicht die ideale Sprache bei raus. Ja. Und das Ding wurde abgeschaltet und gleichzeitig haben wir gesagt, okay, wir brauchen klare Prinzipien, um AI gesellschaftssicher zu machen, wirtschaftssicher in beiden Bereichen. Und da sind es jetzt 6 Faktoren, denen wir gehen, von Transparenz über Fairness bis zur Verantwortung. Das zweite, und ich glaube, das ist ganz wichtig, wir haben uns mit einem Copyright-Commitment dahinter gestellt, dass wir sagen, jedes mögliche Klage, die aufgrund eines durch die AI initial verletzten Intellectual Property, also geistigen Eigentum, entsteht, schützen wir den Kunden, dass wir die Legal Fees und etwaige Schäden übernehmen.
Oh wow, das ist ein starkes Statement.
Also kann ich rausgehen und unterstützen. Natürlich geht es da, was quasi nativ in diesen Modellen drin ist, von Copiloten und eben OpenAI. Cool. Und das Dritte, und jetzt gebe ich mal nur eine Zahl rein, Security bedeutet auch Standard Security. Wir kriegen über 43 Billionen Signale in 24 Stunden.
Wow. Das ist mal Skalierung.
Und darüber kann ich lernen.
Nee.
Das sind Unmengen an Daten, die wir für euch, für unsere Kunden analysieren, auswerten und wieder mit einbauen. Das Zweite, das ist alles in dem Security-Kontext. Das, was übers Produkt ist, das Zweite da, super wichtig, Daten, die ihr als Kunden reinbringt, bleiben eure Daten. Die werden nicht zum Lernen gewendet für irgendwas, wie andere Modelle drehen oder gleichen. Das sind eure Daten, die bleiben eure Daten, die sind in eurem Tenant-Punkt. Integration bedeutet, ich kann ein AI-Modell im Enterprise-Kontext nativ nutzen. Sprich Security, Rechtszugriffe etc. Und das Dritte, Offenheit. Wir bieten natürlich OpenAI, ist eine exklusive Partnerschaft, es ist das stärkste Modell, das Vierer, was gerade kommerziell verfügbar in der Größe auf dem Markt ist. Trotzdem bieten wir über Llama, Mistral eine Auswahl an Modellen, SLM-Modelle auch, mit denen ich in der Lage bin, Vielfalt zu nutzen und jedem das zu geben, was er möchte. Und ich glaube, das differenziert uns enorm von dem, was draußen ist.
Lass mich da mal einmal kritisch nachfragen. Offenheit als der Partner, der ja OpenAI zu den Kunden gebracht hat. Ne? Also, dass das so ein Siegeszug vollziehen konnte, war natürlich ganz stark Microsoft-Beiwerk. Das ist ja jetzt schwierig, oder? Jetzt mit drei anderen Anbietern, wenn die jetzt besser werden, dann seinem Exklusivpartner dort dann auch Rechnung zu tragen?
Ich glaube, es ist das, was wir aufgrund unserer Marktstellung jedem Nutzer draußen schuldig sind. Also wir haben eine Partnerschaft mit OpenAI, die wir dazu führt, dass wir Technologien auch in unsere Produkte reinbringen. Ja. Und OpenAI hat als selbstständige Firma auch weiterhin die Möglichkeit, tagtäglich durch die Weiterentwicklung ihrer Modelle Endkunden davon zu überzeugen, so wie sie uns überzeugt haben. Trotzdem wollen wir jedem Nutzer draußen die Möglichkeit lassen, durch Partnerschaften wie mit euch auch zu sagen, das ist das richtige Modell für euren Case. Und wenn es vielleicht in Europa ein Mistral ist, mit dem wir auch eine Partnerschaft haben, dann kann sich dieser Kunde auch dazu entscheiden. Mhm. Wenn er später ein eigenes Modell trainieren möchte, wenn die Parameter gegeben sind, muss man sagen, es ist Wirtschaftlichkeit möchte man anwenden, dann ist das auch der Fall.
Okay.
Es geht wirklich, diese Offenheit zu haben und nicht einzuengen und zu sagen, nur das und nichts anderes. Weil das Demokratisierung,
Wo du das Thema Security gerade ansprichst, das haben wir in Deutschland natürlich ein bisschen spezieller, muss man mal sagen, im globalen Vergleich, was das unser Thema Datenschutz angeht. Ja, und da haben wir natürlich auch noch einen Riesenmarkt, auch für das Thema Artificial Intelligence in dem Bereich der öffentlichen Verwaltung bei uns. Und unter anderem halt auch in dem Bereich der Entitäten, die halt mit Sozialgesetzbuchdaten umgehen, die sind ja bei uns besonders geschützt. Ganz spannend ist natürlich, wie setzt man denn jetzt so eine Technologie dafür ein? Also ist das für euch ein Zielmarkt, wo ihr unterwegs sein werdet auch? Wie seht ihr das?
Also die Anwendungsszenarien und beziehen sich ja grundsätzlich auf alles, was kritische Daten sind. Wir sprechen ja auch oft gerne von personenbezogenen Daten. Jetzt haben wir Anfang des Jahres auch verkündet, dass wir die ersten Hyperscaler sind, die sämtliche personenbezogenen Daten in EU verwalten lassen. Das heißt, auch pseudonymisierte personenbezogene Daten, also schon über quasi dem Standard hinaus stecken in der EU. Und wenn ich dann natürlich sage, dass diese Daten in dem KI-Modell in Europa im Kundentenant bleiben, dann werden wir auch solche Szenarien sehen. Und es gibt auch erste Healthcare-Anbieter, die genau das auch tun.
Ja, wir haben tatsächlich auch die ersten Kunden gerade, die wir halt im Bereich der SGB-Daten auf eure Plattform bringen und wo wir aktuell tatsächlich auch da schon Services anbieten können. Ne? Das ist aber natürlich vielleicht für uns wieder gut. Wir können das wieder beraten in dem Kontext, nutzen aber da halt eure Plattform und Basistechnologie.
Und Markus, das, was du sagst, ist eben super wichtig, das Beraten. Also technologisch kriegen wir das meiste hin, Stand jetzt aus dem Live. Aber wenn wir uns Fälle anschauen, die größten Cases, die dort draußen sind, dann ist das ganz viel Legalarbeit. Was passiert eigentlich, wenn eine Antwort nicht richtig ist? Das, was wir heute als menschlichen Fehler akzeptieren, wird aber erfordert von der KI, dass das sofort 100% richtig sein muss.
Das ist so,
Also das ist für uns sicherlich auch eine wichtige Erkenntnis jetzt daraus, weil wir natürlich auch mit den Ergebnissen, Halluzinationen etc. umgehen müssen. Und wir auch Technologien mittlerweile entwickeln für unsere Kunden, wo das entsprechend wieder auch noch zumindest mal validiert wird. Ne? Das muss man mal sagen. Und auch der Ausblick so ein bisschen nach vorne.
Ja. Wenn wir nochmal auf das Thema OpenAI zurückkommen. Ich fand das ja wirklich eine extrem smarte Entscheidung, ne? Wer auch immer die bei Microsoft getroffen hat, sich da so signifikant zu beteiligen in der Firma, die zu dem Zeitpunkt ja noch Vorzeigbares hatte, aber nicht den Durchbruch geschafft hat. Und das jetzt dann tatsächlich auch so zu öffnen, so die KI wirklich demokratisiert zum Kunden zu bringen, das fand ich toll. Wie habt ihr denn diese Kooperation eigentlich zwischen Microsoft und OpenAI dann für den deutschen Markt aufgesetzt? Also kann ich als Kunde zu beiden gehen oder wie funktioniert das?
Ja, also für die Partnerschaft als solches ist ja, dass OpenAI ihre Modelle dann unsere Hardware in unserer Zusammenarbeit trainiert und wir gleichzeitig die Technologie integrieren und damit hier im Markt bereitstellen. Natürlich kann ich, und das ist auch wichtig, über beide Wege das Modell beziehen. Also ich kann über OpenAI gehen. Wenn ich über die Azure Cloud gehe, beziehe ich das Modell enterprise-fähig. Das heißt, ich habe auch dort wieder Sicherheit, Rechte, Zugriffe. All das ist gemanagt, Abrechnung etc. Für den deutschen Markt heißt es, und da würde ich wieder drauf im Allgemeinen zukommen. A, was befähigt KI? KI befähigt, dass ich das Wissen, und da sind wir gerade in Deutschland drauf, abhängig, aber auch gleich multiplizieren drüber. Ich kann KI nutzen, um das alles, was wir als Ingenieurinnen, als Expertinnen haben, zu multiplizieren, auf einmal in Innovation zu treiben. Das andere ist, und das ist wiederum wichtig für Deutschland, wir investieren in die Rechenzentren. Dass wir hier mit geringen Latenzen, mit hohen Compute-Leistungen, also Rechenleistung für den Standort die Kapazitäten haben. Und dann, das hatten wir eben kurz diskutiert, alles, was aus Office 365 kommt, der Copilot eben auch.
Ja.
Der muss ja auch datenschutzkonform aufgebaut sein.
Ja, okay.
Das heißt, klar. Auch da brauche ich, das ist ja nicht in der Wolke in dem Sinne, in der Cloud, sondern ich brauche auch da wieder datenschutzkonforme Umgebungen, um diesen Copiloten zu skalieren.
Ja, ja, klar.
Und da war das jetzt zuletzt ein sehr, sehr starkes Commitment, was Deutschland damals auch jetzt mit dem Kanzler bekannt gegeben hat und jetzt da auch nebenbei noch für viele Arbeitsplätze sorgt.
Ja, ich kriege gerade schon aus der Regie angezeigt, dass unsere Zeit bald zu Ende ist. Von daher noch zwei letzte Fragen. Das eine ist eine Frage, die dir in der Community gerade ja brennt, ist: Wann kriegen wir denn GPT-5 in Deutschland?
Super spannend, da was sagen? Das würde ich gerne auch wissen. Warte ich mit ein.
Schade. Okay, na gut, ein Versuch war es wert, ja. Okay, aber dann vielleicht noch die letzte Frage. Wie geht ihr denn beim Thema Ethik mit dem Thema GenAI um? Habt ihr dafür einen spezifischen Angang?
Also Ethik, wir hatten es eben besprochen, wir sind ganz klar dem verschrieben, dass wir Responsible AI, also verantwortliche AI im Markt, möglich machen wollen, A, durch unsere Produkte nativ, B, aber auch, dass wir in den gesamten Entwicklerumgebungen, die wir haben, Möglichkeiten bieten zu analysieren, ist das Modell, liebe Entwicklerin, mit der du gerade arbeitest, eben verantwortlich, benachteiligst du Gruppen etc. Das ist das Wichtige. Und ganz, was auch stimmt, das sehen wir ja auch schon gerade, aber auch es gibt auch eine Kooperation mit anderen Hyperscalern, dass wir sicherstellen wollen, dass Kriminelle diese Services nicht nutzen.
Okay.
Dass wir rote Linien ziehen, wenn Menschheit Schaden nimmt. Und natürlich ganz konkret das ganze Thema Fake News. Ist auch die Frage, arbeiten wir gegen, sagen, hey, das ist eine Fälschung? Oder arbeiten wir da hin und zu validieren, das ist eine richtige Aussage.
Ja.
Und das eine ist vielleicht ein Wettrennen, wo wir immer hinterherlaufen. Das andere ist, um den Bürgern draußen zu sagen, das ist was Richtiges und es wird aus meiner Sicht immer wichtiger.
Ja. Ich meine, dafür können wir natürlich auch wieder am Ende des Tages KI nutzen, ne? Muss man mal so sagen. Das ist für uns jetzt wiederum ganz entscheidend, wenn wir solche Ergebnisse plausibilisieren, dann heißt das für uns halt auch mitunter, diese Ergebnisse mal gegen Validität aus dem Unternehmenskontext nochmal zu prüfen. Ne? Das heißt also, diskriminierende Äußerungen eines Bots zum Beispiel kann ich da auch wieder als solche erkennen. Ne? Und dafür nutzt es natürlich wieder, weil wir es manuell nicht könnten.
Ja, da ein wunderbares Schlussstatement, Markus. Ne? Weitere Informationen rund um die Folge und auch aus dem Kontext GenAI bei Adesso finden Sie weiter unter www.adesso.de/GenAI. Damit sage ich dann auch schon vielen Dank, Nils, vielen Dank, Markus, dass ihr euch die Zeit hier genommen habt. War, wie ich fand, eine sehr, sehr lebendige und schöne Folge. Vielen Dank.
Vielen Dank, Nils.
Danke euch.